Wunderschönen guten Morgen miteinander. Die Überleitung, wir haben Bad Girls. Bevor ich es vergesse. Bad Girls, ja, ich kann mir immer, wenn ich Bad Girls höre, kommen mir Bad Boys in den Sinn. Ich finde das ein super Film, oder die zwei Filme. Der Soundtrack dazu habe ich immer im Hinterkopf. Und ich habe mir überlegt, ja, was sind da denn Girls so bad? Also bei der ersten ist es, haben wir also vor allem die Richterin Deborah gehabt, die nachher mit der Yael zusammen den schlimmen Finger ermordet hat. Und dort dann müssen sagen, ja, es ist ja keine Jüdin gewesen, es ist eine Kenniterin gewesen, ist sie instrumentalisiert oder hat sie das bewusst gemacht oder unbewusst, aber sie hat einen krassen Mord begangen. In dem Sinn Gottes Plan. Bei der zweiten sind wir Bad Girl, habe ich gedacht, gut, das ist Prostituierte, sie hat keinen Namen. Dort habe ich die Message krass gefunden, ja, wirf den ersten Stein, wenn du nicht schuldig bist. Und ich glaube, jeder in der Gemeinde hat gedacht, In dieser Situation habe ich genial gefunden, wie Jesus reagiert hat. Also, das macht ihn ja aus. Wir alle hätten sicher tausendmal anders reagiert. Um den Link zu heute machen, heute haben wir Herodias. Und Herodes, das habe ich schon als kleines Bubeli, das ist für mich der Inbegriff von Böse. Und ich habe mir war gar nie bewusst gewesen, dass da auch noch eine Namensvetterin gibt, die dann auch so zufälligerweise seine Frau wird. Und bei der Vorbereitung habe ich gefunden, ja, dies ist wirklich ein ganz schlimmer Finger. Also mit uns langsam steigern, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das nur mein Eindruck. Und ich bin gespannt, wo wir rangehen und was der Link dazu ist. Wieso dass wir da durchgehen. So, ich wollte mit euch noch beten, bitte. Und dazu bleiben wir sitzen. Und nachher wollte ich euch ermutigen, kräftig mitsingen. Ich wüsste, ich mache es nicht für Gott oder für irgendjemand, ich mache es für euch. Und er ist da und schaut und macht und ist bei uns. Herr, wir danken dir ganz fest für den heutigen Sonntag. Ich danke dir, dass es so viele Leute gekommen sind, die von dir hören und wir wissen, dass du da bist bei uns. Und ich bitte dich für deinen Segen, für den heutigen Morgen, dass du dort jedem ins Herz redest, das es braucht. Vielleicht geht es jemandem nicht so gut oder gesundheitlich nicht so gut oder hat Beziehungsstress oder mit dir ist er nicht so zufrieden, Herr, dann würde ich dich einfach bitten, dass du ihn ganz persönlich berührst und ihm Mut machst und dass wir heute wirklich alle ermutigen, in die Herbstsession hineingehen, die jetzt kommt, dann, wenn es wieder kalt wird und vielleicht die Stimmung ein bisschen depressiv ist beim einen oder anderen. Ich möchte dich auch bitten, dass du hilfst, dass der Götti oder respektive der Harry heute deine Worte kann uns so geben, dass wir es verstehen und dass wir wirklich eine Power-Message mitnehmen können heute. Danke dir dafür, dass du so gnädig bist, dass wir dich kennen dürfen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Amen.
Tschüss, Jungs. Have fun. Danke. Ist gut. Wir denken an euch, ihr denkt an uns. Das ist ja mit dem Teil vom Gottesdienst, wo wir gefordert sind, zum Mitdenken. Ich bedauere das. Wir hatten ein Familientreffen gehabt, gestern, ein ganz tolles. Da sind gerade mehrere Jubiläen in der Müller-Familie gewesen. Und dann haben wir ein paar Bilder angeschaut, unter anderem auch ganz von den Anfängen der Gemeinde. Und ich mache mich erinnern, das war damals so gewesen, und ich habe das geschätzt, ich habe es genossen, ich habe das cool gefunden, dass wir nach dem Gottesdienst eine kurze Kaffeepause gemacht haben, wie jetzt auch. Nur ist sie jetzt nach dem Gottesdienst ausufernd und abschliessend. Und damals war es so, dass man nach dieser Pause sich nochmal getroffen hat. Und dann hat man über Predigt diskutiert. Dann ist die manchmal auch demontiert worden. Das war dann nicht so lustig. Aber es war interessant, weil es ist dann der Gottesdienst nicht einfach nur ein Monolog war, sondern man hat können reagieren. Man hat können auf kritische Punkte zu reden kommen. Und ich würde jetzt einfach mal denken, das Thema vom heutigen Morgen würde zur Diskussion Anlass geben. Aber wir haben ja Kleingruppen. Haben wir damals nicht gehabt. In der Kleingruppe die Diskussion aufgreifen. Da, wo es heute Morgen ist, schauen wir es an miteinander. Wir sind im Markus-Evangelium. Wenn du die Bibel bei dir hast, kannst du nachschlagen, Markus 6. Und wir schauen miteinander an die Verse 14 bis 29. Der Sam hat bereits schon darauf hingewiesen und angetönt. Jetzt ist aber die Tatsache die, dass man ja zu so einem Thema muss den Zugang finden. Ich würde das gerne eine Geschichte lesen. Dort zu der Story. Das haltet kein Mensch aus, ich lasse mich scheiden, sagt er. Jürgen. Und er stürmt zur Wohnung aus. Er hat die Nase voll von seiner Beziehung. Es ist wieder mal darum gegangen, dass er zu viel arbeite und seine wenige freie Zeit von dem blöden 700 Liter Salzwasser-Aquarium verbringt. Das hat etwa so ausgesehen. Das ist für mich Entspannung, sagt er zu ihr. Such dir doch endlich auch ein vernünftiges Hobby. Jetzt ist es also soweit, er ist weg. Und mit jedem Schluck Wein, den ich in den folgenden paar Stunden getrunken habe, sagt sie, bin ich wütiger geworden. Ich habe auf die dumpf blöden Fische gestarrt, die mir die Zeit von meinem Mann gestohlen haben. Da habe ich die Lösung gefunden. Ich habe aus dem Kühlschrank eine Flasche Champagner geholt und aus der Putzkammer eine Flasche Abflussreiniger. Ich habe mich vor das Aquarium gesetzt. Ein Glas Champagner für mich, ein Glas Abflussreiniger für die Fischli. Als es am Morgen an der Tür geläutet hat, bin ich gerade dabei gewesen, die toten Fische zu entsorgen. Vor der Tür empfängt mich ein riesiger Rosenstrauß. Dahinter mein Mann. Schatz, es tut mir so leid. Mir auch, habe ich geschluchzt und habe ihm die Tüte mit dem toten Fisch entgegengestreckt. Endzitat, wir sind noch immer glücklich verheiratet und haben kein Aquarium mehr. Rach mit Happy End. Jetzt, die Tatsache ist, du weißt das so gut wie ich, nicht immer läuft es so niedlich ab. Es gibt die schwarze Zone bei jedem von uns. Manche Rachfeldzeuge, könnte man gerade dazu sagen, die können eskalieren und sie können beängstigend eskalieren. Hat jemand gesagt, das Bedürfnis, Vergeltung zu üben, das ist ein stiller und versteckter Teil von unserem Leben. Und problematisch ist, wenn wir nicht selber realisieren, wie tief das Groll in unserer Seele verankert kann sein. Wenn wir das nicht wollen, zur Kenntnis nehmen. Jetzt, heute geht es um eine Frau, die einen beängstigenden Rachedurst hat. Und konsequent dementsprechend auch gehandelt hat. Ihre Herkunft, du hast es angetönt, Sam, ihre Herkunft lässt schon aufhorchen. Der Typ heisst Herodes. Der ist berühmt, berüchtigt in der Geschichte geworden. Aus ihrem Stammbaum, die Frau, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen, abschliessend von dieser Serie, die Frau stammt aus seinem Stammbaum. Den kann man aufs Jahr und auf den Tag genau rekonstruieren. Wir reden nicht Märchen und Legenden, wir reden die Geschichte, die geschehen ist. Jetzt, das ist derjenige, der den Kindermord auf dem Gewissen hat. Ein äußerst brutaler Typ. Unglaublich, was man von ihm weiss. Und es ist kein Wunder, dass die Eltern von Christus, Maria und Josef, wo sie gehört haben, was abgeht politisch, auf Ägypten geflüchtet sind und dort unten geblieben sind. Luther Evangelium bricht, bis der gestorben ist. Die haben gewusst, was ihnen droht. Und natürlich hat Gott seine Hand im Spiel gehabt in dieser ganzen Geschichte. Erst nachdem der brutale Herrscher ab der Bühne ist, haben sie sich zurückgetraut. Jetzt, der Herodes hat mit einer riesigen Hand regiert. Er hat, musst du dir vorstellen, er hat zwei von seinen Söhnen, hat den ganzen Bein gehabt. Er war mehrfach geheiratet. Zwei von seinen Söhnen hat er hier richten lassen und seine Lieblingsfrau, Man weiss von etwa 9 Frauen, die er hatte. Seine Lieblingsfrau hat er umbringen lassen. Kontraktmord. Weil er das Gefühl hatte, weil er die Ahnung hatte, die könnten ihm machtmässig in Quere kommen. Er hat dann noch mindestens 2 weitere Söhne gehabt, von denen wir wissen, das ist der Herodes Philippus und der Herodes Antipas gewesen. Die haben überlebt. Jetzt seine Nichte, musst du dir vorstellen, am Herodes seine Nichte heiratet der Herodes Philippus. Also ihren Onkel, ihren eigenen Onkel. Die beiden haben eine Tochter, die heisst Salome. Und von dieser Tochter werden wir noch hören. Jetzt, unsere Story, die fängt an dem Punkt an, wo Herodias ihren Mann, den Philippus, in die Wüste schickt. Das ist ein Stammbaum. Herodes der Grosse, du hast den Herodes Agrippa, du hast Herodias. Herodias heiratet den Philippus I und den Herodes Antipas. Also die macht nicht nur ihre erste Ehe kaputt, aber sie hat nachher noch Katz, den Bruder von ihrem Mann, zu heiraten. Also der zweite Onkel, muss man sich vorstellen. Onkel Nummer 2. Jetzt, das sieht wie eine Komödie aus, ist aber in Wahrheit eine total dysfunktionale Familie. Unglaublich. Der Herodias kippt nicht nur ihren eigenen Ehemann, sie überzeugt den Herodes Antipas, dass der das Gleiche soll machen. Und der macht's. Also nach hebräischem Gesetz begat die Inzest, indem sie ihre beiden Onkel heiratet. Zudem begat sie Bigamie, weil ihr erstes Mal lebt noch, wo sie den Bruder von ihm heiratet, der andere Onkel. Also total durchgeknallt. Inzest und Bigamie gleichzeitig? Jetzt ist verständlich, dass der dekadente Clan, und da ist sie einfach ein Teil davon, die Herodias, dass die der Bevölkerung einen völlig abgefahrenen, einen völlig verachteten Ruf hatten. Die Bevölkerung hat geschwiegen. Ist verständlich. Die haben ihn gefürchtet. Mit einem Herodias hast du dich nicht angelegt. Einer, der nicht geschwiegen hat, und um den geht es in der Story, ist der Johannes der Täufer. Prophet, der Mann hat Mut. Der hat unglaublich Mut. Er redet und prompt landet im Knast. Lesen wir die Story. Er hat kein Blatt vor das Maul genommen. Geschichte. Bevor wir in Markus einsteigen, ein einleitender Kommentar. Du findest das im Lukas 3. Im Lukas 3 wird zusätzlich noch erklärt, selbst der Fürsten, Herodes Antipas, dass wir den Hintergrund der Geschichte haben, selbst der Fürst, der Antipas, hat den Täufer offen zurechtgewiesen. Der hat kein Blatt vor das Maul genommen. Weil er, eben, das ist die Begründung, weil er die Herodias geraten hat, die Frau von seinem Bruder. Und das ist nur eins von den diversen üblen Taten, die der Typ vollbracht hat. Jetzt, er landet also prompt dort, wo wir es erwarten würden. Er spricht sich öffentlich gegen die EU aus und dann heisst es, wir lesen jetzt im Text von Markus, im 6. Kapitel, die Verse 17 bis 18. Der Herodes schickt Soldaten aus, ist ganz klar, der lässt das nicht auf sich hocken. Er verhaftet und er buchtet ihn ein. Und er macht das, um seiner Frau einen Gefallen zu tun, der Herodias. Weil sie, da wird das nochmal erwähnt, die Frau vom Bruder Philippus, sie kann das nicht ausstehen. Der Johannes hat den Herodes immer wieder gemahnt. Das hat sie gestört. Du hast nicht das Recht, die Frau von deinem Bruder zu heiraten. Das war ganz klar. Der Fall war im Gesetz Moses geregelt. Du sollst nicht mit deiner Schwägerin schlafen, heisst im 3. Mose 18, sonst entehrst du deinen Bruder. Jetzt logisch, dass der Herodias das gestört hat, dass sie das nicht hat wollen auf sich sitzen lassen selber. Die Vorwürfe vom Täufer sind ihren Untertut gegangen. Jetzt wird das ein bisschen näher beschrieben in den Versen 19 und 20 vom Evangelium in Markus im 6. Kapitel. Der Herodias hat den gehasst, nicht nur übel genossen, sie hat ihn gehasst, den Täufer. Der Johannes hat ihn am liebsten eigenhändig umgebracht, aber das ist nicht gegangen ohne Zustimmung vom Herodes. Der hat Macht gehabt. Er aber hat eine andere Beziehung zum Täufer gehabt. Interessant, das heisst, er hat ihn betrachtet als einen guten und heiligen Mann. Heilig im Sinn, er hat gottesfürchtig gelebt. Herodes hat sich gesorgt um den Schutz von dem Prophet, sogar heisst es. Und dann steht, auch wenn ihm seine Worte jedes Mal beunruhigt, innerlich aufgewühlt haben, hat er ihn trotzdem gern gehört. Das ist das Paradoxe. Und da geht es dir und mir vielleicht manchmal ganz gleich. Das ist eine klassische Situation. Da fühlt sich jemand miserabel, weil er Schuldgefühl hat. Selbstverständlich hat er gewusst, dass das nicht richtig ist. Er hat Schuldgefühl gehabt, aber es hat ihn hingezogen zu dem Prophet, weil er ist ein Charakter gsi, er ist die Stimme Gottes gsi, er hat gesagt, was er gedacht hat und was er gewusst hat, ist nicht richtig. Der hat Klartext geredet. Schuldgefühl und gleichzeitig hingezogen zu dem, der ehrlich ist und sagt, so ist es. Er hat ihn konfrontiert damit. Jetzt Herodias, ihrseits, die wartet auf eine günstige Gelegenheit, die dürstet nach Rache. Die will einem Täufer auf Bälle rücken. Klar und deutlich, sie hasst ihn wie Pest. Und dann kommt die Stunde. Aber sicher genug. Plan, den sich jemand vornimmt, kannst du davon ausgehen, irgendwann wird das klappen. Und da klappt es. Endlich kommt die Stunde von der Herodias, heisst es. Wir sind jetzt in Markus 6, Vers 21. Der Herodes hat zu seinem ihren Mann hat eine Geburtstagsparty gehabt. Er hat eingeladen seine Hofleute, er hat eingeladen einen Offizier und die führenden Persönlichkeiten von Galiläa. Alles Männer, klare Sache. Die Lotterie. Jetzt musst du wissen, Geburtstagspartys damals, die sind wie manchmal bei uns eine Mega-Geschichte. Das war damals auch so gewesen. Bankett. Buffet mit allem, was du dir erträumen können. Gratis Trinks, ist klar. Alkohol geflossen in Mengen. Musik, selbstverständlich. Unterhaltung, selbstverständlich das volle Programm. Die Elite von Galiläa ist dabei. Aber keine Frauen. Die waren nicht erlaubt. Die einzig weiblichen Geschöpfe aus einem Anlass waren höchstens wahrscheinlich die Revue-Girls gewesen. Für den Unterhaltungsteil, für die Show-Einlage. Jetzt musst du dir vorstellen, die skrupellose Queen, Herodias, schickt ihre Tochter in das Setting hier. Und sie hat einen Plan. Es heisst dann ganz eck im Vers 22, ein Satz, wird nicht mehr kommentiert, alles andere lassen wir drin hier. Bei dem Festessen tanzt die Tochter von Herodias. Wie haben die Anwesenden reagiert auf den Tanz? Das wird beschrieben. Und das ist ein Teil von der Story, die jetzt zentral wird. Es heisst, der Text beschreibt das im zweiten Teil vom 22. Vers. Der Herodes und seine Gäste waren begeistert von dieser Tanzeinlage. Die waren derart begeistert, dass er aus seiner Haut sozusagen gefahren ist und das Maul weit aufgerissen hat. Das ist immer ungünstig. Der König verspricht aufgrund der Show-Einlage, die sie macht, verspricht dem Mädchen, du kannst mich bitten um was immer du willst. Ich gebe dir das. Er geht noch einen Schritt weiter, der Trottel. Er sagt, ich schwöre dir, jetzt wird es offiziell, ich schwöre dir, alles zu geben, was du willst, bis zur Hälfte von meinem Königreich. Der muss Alkohol haben, offensichtlich. Pass auf, wenn du getrunken hast, was du sagst. Klassischer Fall da. Der war nicht mehr zu weh, so einen Blödsinn zu erzählen. Jetzt, über den Tango von dieser Tochter, von der Herodias, sind Ziele von Büchern geschrieben worden. Natürlich von Männern, ist klar. Ist das ein erotischer Tanz gewesen? Haben die Herren ein Striptease, ein nahöstliches gesehen bekommen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Sie war enorm jung. Sie war ein Mädchen. Der Text selber gibt keinen Hinweis. Man könnte so überlegen, wenn eine halb angezogene Salome durch den Saal durchgewirbelt wäre, so hat die Bitte vom Herodes vermutlich nicht gelautet, was kann ich dir geben, sondern sie hat dann gelautet, was kannst du uns geben. Wie auch immer, der Salome, ihren Stiefvater, macht ein komplett unüberlegtes Angebot. Eins, das ihn unweigerlich in Schwierigkeiten bringen wird. Das ist eine der Lektionen aus dieser Story. Pass auf, was du sagst, was du versprichst, was für Zusagen du machst. Das hat dich in enorme Probleme führen. Jetzt schau, was weiter passiert. Es ist eine fabelhafte Story. Ich finde sie äußerst spannend. Das ist Kriminalgeschichte im Neuen Testament. Sie geht zu ihrer Mutter, zur Mami. Was soll ich mir denn vom König wünschen? Das ist ein weiterer Hinweis, ihre Reaktion, dass es ein sehr junges Mädchen muss gewesen sein, die Salome. Statt am König selber zu sagen, was sie will, sucht sie Mami. Ein Teenager würde sich anders verhalten, einverstanden. Der würde vermutlich sagen, okay, Pa, du machst mir ein Angebot, wie wäre es mit neuen Klamotten? Königreich kannst du, aber wie wäre es mit Schmuck beispielsweise? Oder wie wäre es mit einer neuen Kutsche für mich? Die hat irgendetwas hat sie auf Lager gehabt. Jetzt natürlich klar, die Herodias steht im Hintergrund. Die ist vorbereitet. Die hat das Szenario strategisch geplant. Hör dich von Frauen, die strategisch planen, wenn es um böse Geschichten geht. Hör dich. Die arme Salome, das Mädchen hat nicht geahnt. Was für ein grässliches Geschenk, das ihre Mutter wird wollen. Wenn du die Story kennst, überrascht trotzdem, verlang von ihm, dass er Johannes dem Täufer seinen Kopf kürzt, sagt die Mutter zu ihrer Tochter, noch nicht einmal ein Teenager. Der Herodias hat genau gewusst, was sie wollte. Der Johannes soll nicht nur hingerichtet werden. Sie will ihn öffentlich vorführen. Das ist eine ganz übliche Gesinnung. Sie will ihn vorführen. Sie will ihn auf eine widerliche Art und Weise so demütigen, dass die gesamte Nation weiss, der Herodias setzt sich durch und der Prophet hat nichts zu melden. Fürcht so eine Frau. Rachsüchtig wie nur etwas. Jetzt Tatsache ist, egal was die Herodias behauptet hat, der Täufer hat in Schwarze getroffen mit seiner Anklage. Und es hat nur einen Weg, um den stillzulegen. Und das ist die Richtung aus der Sicht der Herodias. Jetzt müssen wir schauen, wie die Story weitergeht. Ich finde es unglaublich. Auf das hin sagt Salome zu ihrer Mutter, zum Herodes vielmehr. Sie berichtet, was ihr gesagt worden ist. Sag, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schale servierst. Jetzt, wenn man das einfach so liest, sagt, ja, sie sagt, was Mutter sagt, aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Interessant ist nämlich, dass Salome ergänzt, was ihre Mama gesagt hat, wenn du genau anschaust. Sie hat zudem den Namen der Mutter weggelassen. Ist noch interessant. Sie hat nicht gesagt, meine Mutter will. Sie hat gesagt, ich will. Das finde ich aufschlussreich. Sie hat auch ergänzt. Sie hat gesagt, sofort will ich das, der Mann geköpft wird. Es hat keine Chance für einen fairen Prozess für den Prophet gegeben. Null Chance. Der Herodes könnte ja seine Meinung ändern, oder? Also machen wir das hurtig. Bringen wir es über die Bühne. Auf einer Schale, die Mutter hat nichts von dem gesagt, soll das Haupt vom Täufer gebracht werden. Nochmal, ein grausiges Detail. Jetzt die Frage, Leute, ist doch angebracht. Und das ist ein Teil von dieser Story, aus dem Nachdenken anregen, von dieser Serie auch. An jeder Story Fragen, die sich stellen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Was sind die Motive von dieser Salome wirklich gewesen? Ist sie die Unschuldige, die ihrer Mutter einfach gefallen will? Oder ist sie eine Mitverschworene, die sich freut, dass der problematische Prophet zum Weg ausgeräumt wird? Was denkst du? Lass mir die Frage einfach mal so stehen. Sie bleibt höchst sehr wahrscheinlich offen. Klar ist, dass der Stiefvater, der Herodes, alles andere als erfreut war, wo er die Aufforderung gehört. Weil jetzt hat er ein Dilemma. Und der Text beschreibt das auch ausdrücklich. Es heisst, dass er bestürzt, dass er betroffen, dass er vermutlich erschüttert war. Jetzt hat er aber das Problem. Das gleiche, was du und ich haben. Sein Ehrgeiz, sein Stolz. Weil er das Versprechen von allen gemacht hat. Und weil er nicht wollte blöd und bloß dastehen, hat er nicht mehr gemeint, er könne nicht mehr Nein sagen. Die Bitte hat er nicht abschlagen können. Jetzt Herodias, kannst du davon ausgehen, die hat die beiden Brüder gut gekannt. Die hat den zwei Onkel, die sie geheiratet hat, gut gekannt. Sie hat gewusst, dass der gierig ist nach öffentlicher Anerkennung. Der hat ein starkes Bedürfnis gehabt, wie er ankommt in der Öffentlichkeit. Und dass das Bedürfnis stärker sein würde als sein Sensorium für das, was recht und schlecht ist. Ist ihr ganz klar gewesen. Sie hat hinter den Kulissen, hinter einem Vorhang, weiss der Geier wo, gewartet und den Schnuff angehalten, wie es jetzt weitergeht. Und tatsächlich, der Rest ist Geschichte. Es kommt so, wie es muss. Der Text geht weiter. In den Versen 27 bis 28 lesen wir, so gibt er den Auftrag zum Kontraktmord. Er lässt ihn töten. Der Henker macht das. Er enthauptet einen Prophet, der in ganz Israel bekannt war. Haut ihm den Kopf ab, bringt ihn auf einen Teller und Salome gibt den Teller mit dem Kopf des Propheten auf die Mama. Kannst du dir vorstellen? Der Herodes offeriert der Stieftochter die Hälfte von seinem Königreich. Und dann gibt er ihr etwas, das kostbarer ist als alles Materielle, das Leben eines Menschen. Du musst dir vorstellen, der Johannes der Täufer ist der letzte der Hebräerpropheten. Er hat Ankunft prophetisch erfüllt. Er hat Ankunft vom Messias vorbereitet. Er ist der Messias-Vorläufer gewesen, eine zentrale Person im Programm Gottes. Der muss sein Leben lassen wegen einer manipulativen Frau, die ihre Tochter missbraucht und die ihren Mann instrumentalisiert. Nur, damit sie die Stimme des Propheten nicht mehr hören muss. Ist das nicht verrückt? Eine Frau, wohlverstanden. Der Täufer wird zum Märtyrer. Der Herodes und Herodias, stell dir das vor, die besiegeln ihr eigenes Schicksal. Die werden die Stimme von einem ganz anderen Ankläger für alle Ewigkeit hören. Ich weiss nicht, wen ich lieber sein will. Das heisst, ich weiss sehr wohl, wen ich lieber sein will. Jetzt zurück zum Bankettsaal. Stell dir das noch vor. Dort ist die Zeit für ein ekelhaftes Dessert. Klug, wer vor dem Nachtisch gegangen ist. Ich hätte nicht wollen anschauen. Und du allweg auch nicht. Hat es jemand so beschrieben? Der starre Totenblick in den Augen, die Haare verklebt mit gronnenem Blut, das Antlitz immer noch gequält von der Agonie. Ein Anblick, der unvergesslich ist. Ich will auch nicht wissen, wie die Szene auf das junge Mädchen gewirkt hat. Vermutlich hat sie für den Rest von ihrem Leben die Bilder nicht mehr aus ihrem Kopf herausgebracht. Ihre Mutter hat die Idee gehabt. Aber Salome hat sie ausgeführt. Ihre Schuldgefühl hat sie Jahre später, kannst sicher sein, verfolgt. Die Herodias taucht auf der Weltbühne auf, für einen ganz kurzen Moment. Dann versinkt sie in den Geschichtsbüchern und man hört nie wieder von ihr. Nie wieder. Jetzt Teilnehmer von der Party, die verabschiedet sich. Wer will schon rumhängen, nachdem er einen abgetrennten Menschenkopf auf einer Dessertschale gesehen hat? Die Stimmung des Herodes war auf jeden Fall im Keller und Herodias hat für das gesorgt. Jetzt, es wird nie nicht gesagt, wo das Bad Girl, und das ist es wirklich, das Bad Girl, wo das sie ihre Trophäe hingestellt hat, was mit dem Kopf passiert ist. Wir wissen, was mit dem Leichnam vom Prophet passiert ist, weil Matthäus, wo die Story ebenfalls bringt, sagt, dass seine Freunde, die Jünger von Johannes, seinen Leichnam geholt und begraben haben. Und dann haben sie Jesus erzählt, was er schon gewusst hat. Der Johannes und Jesus sind im gleichen Auftrag unterwegs gewesen. Die haben beide Buß predigt. Die haben beide Gnade predigt. Die haben beide den Auftrag gehabt, Menschen zu berufen in die Versöhnung mit Gott. Dass der Messias, der da mit dem Vorläufer vom Täufer auf die Welt kommt, dass der sein Leben seinerseits freiwillig wird hingeben, dass der am Kreuz Versöhnung bewirken wird für jeder Mensch, das war die Message, die der Täufer, das war aber auch die Message, die Christus weiter verbreitet hat. Wie tief muss es ihn verletzt haben, dass er seinen Verwandten, die sind verwandt gewesen, und dass er seinen Freund auf die Art und Weise verloren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Christus selber eine Vorahnung hatte bei dem Ereignis auf seinen Kreuzestod. Die beiden Events, die einander ergänzt. Es wird nie berichtet. Das ist tragisch. Wir hören von der Herodias nie, je wieder auch nur irgendetwas. Es wird nicht berichtet, ob sie selber irgendwann je bereut hat. Aber was wir sagen, zum Schluss von der Story, 2000 Jahre später, man könnte das lesen, und dir geht es vielleicht wie mir. Also, wenn ich so eine Geschichte lese und sage, ja, um Gottes Willen, was mache ich jetzt mit dem? Das ist ja grässlich. Also, irgendjemand muss jetzt eine praktische Anwendung kommen, oder? Kann ja nicht einfach so stehen lassen. In der Tat, die Herodias, das darf man sicher so sagen, die redet trotz ihrer schrecklichen Tat heute noch mahnende Worte in unsere Zeit. Und ich würde euch ganz gerne, du hast ja in der Infobox den Abriss, würde euch gerne 2, 3 Aspekte noch in Erinnerung rufen. Was ist der Lerneffekt? Was nehmen wir mit, wo praktikabel für uns anwendbar ist, hoffentlich? Das eine, aggressive Reaktion ist immer heikel, wenn jemand berechtigt kritisiert wird. Ich lehre aus dieser Story, dass ich vorsichtiger umgehen will, wenn jemand auf mich zukommt und mich auf etwas hinweist, das nicht in Ordnung ist. Rachsucht, nachtragende Gefühl, tief sitzender Groll, unversöhnliche Einstellung. Leute, ich gebe gerne zu, dass ich auf Kritik normalerweise nicht sehr erfreut reagiere. Ich würde nicht sagen, oh, danke vielmals, dass du mir das um die Ohren gehauen hast. Aber wenn es auch nicht um die Ohren gehauen worden ist, wenn mich jemand bei einem Fehlverhalten ertappt, neige ich dazu zu sagen, und du, Sam, hast du bei dir selber auch geschaut? Problem abwälzen oder verdrängen. Das ist einfach ein Mechanismus. Ich neige zu dem, ich gehe in die Defensive. Autsch. Es tut weh. Leute, es ist aber das Markenzeichen von einer geistlich reifen Person, zuzugeben, wenn wir falsch liegen. Zu sagen, es tut weh, ich höre das nicht gern, aber es ist wahr. Also, die Aufforderung wäre, Punkt 1, reagieren wir nicht aggressiv. Lass uns in nicht-herodianischem Geist reagieren. Wenn jemand geistlich auf dich zukommt und sagt, Bernd, einen kleinen Hinweis. Nicht, um dich fertig zu machen. Nicht, um dich fertig zu machen. Dann sagen, okay, ich will es hören. Sag mir, ich knirsche 10 nachher. Wir haben ein Mandat für das. Als Testament. Hiob. Wie gut, sagt Hiob. Hat es einen Mensch, der von Gott auf den richtigen Weg zurückgebracht wird? Weil es sind andere Menschen, die Gott gebraucht, um Korrektur bei mir zu bewirken. Wehr dich, sagt er, das ist eine fabelhafte Aussage, wehr dich nicht dagegen, wenn der Allmächtige dich erzieht. Ist nicht angenehm. Aber wir nehmen es zur Kenntnis, dass wir das brauchen, ab und zu. Also ist die eine Seite. Reagier nicht aggressiv, wenn jemand den Mut hat, auf etwas hinzuweisen. Die Kehrseite von dem, ebenfalls aus dieser Story abzuleiten. Denk zweimal, bevor du jemanden kritisierst. Nicht, weil du Angst musst haben, dass dir der Kopf abgehauen wird. Abbissen wird, sagen wir es mal so. Aber weil es Beziehungen kann belasten, unnötig. Wenn du ein Verhalten bei einer anderen Person, wenn du den Eindruck hast, ich muss etwas sagen, bist mindestens sachte und vorsichtig. Nicht Leute, nicht viele von uns sind Johannes der Täufer Style. Nicht viele von uns haben die Art von Demut, die er hatte, sind so Rechenschaft. Rechtschaffen, wie er war. Er war von Gott berufen. Er hatte einen spezifischen Auftrag, Menschen zur Buße zu berufen, zur Umkehr zu rufen. Manchmal auch mit scharfen Worten. Wir aber, heute im Neuen Testament, ist das so gewesen, im Gemeindezeitalter, wo wir jetzt sind, wir sind immer wieder aufgefordert, nicht zur scharfen Konfrontation, sondern zum Liebe üben. Das wird uns in Erinnerung gerufen. Liebe zu erweisen. Wir sind aufgerufen, Lasten zu tragen voneinander. Eltern, wir können es so anschauen, Eltern haben die Verantwortung, Kinder zu erziehen. Und da muss es manchmal wehtun, auf die eine oder andere Art. Aber als Brüder und Schwestern im Glauben sind wir aufgefordert, einander nicht zu verurteilen, sondern zuerst bei uns selber unser eigenes Leben unter die Lupe zu nehmen. Für das haben wir ein Mandat genauso. Neues Testament sagt das klar und deutlich. Zieh den Balken. Zieh nicht den Zahnstocher. Zieh den Balken. Zuerst aus deinem eigenen Auge. Vielleicht entdeckst du dann den Zahnstocher beim anderen. Also ist ein umgekehrtes Verhältnis. Denk zweimal, bevor du jemanden kritisierst. Und dann, aus dieser Story, im Blick auf Salomir kann man sicher eine Anwendung ableiten, indem wir vorsichtig sind, wenn wir Menschen einfach gefallen wollen. Salomir will Herodias gefallen. Sie macht, was die Mama ihr sagt. Und schaut, was sie für eine Katastrophe anrichtet. Weil die Tochter, betrifft Herodes genauso, weil sie ihrem Stiefvater gefallen hat, macht er ein leichtsinniges Versprechen und das hat am Täufer das Leben gekostet und hat zuletzt am Herodes selber das Leben gekostet, höchst sehr wahrscheinlich. Also man könnte sagen, wer es allen will, recht machen, hat unweigerlich Konflikt. Unweigerlich. Darf ich es so formulieren? Ja-Sager. Leute, die dazu neigen, Ja zu sagen zu allem. Die müssen lernen, ihr Bedürfnis nach Anerkennung zurückzuschrauben. Die müssen lernen, Nein sagen können. Und man darf in der evangelischen Gemeinde Albis Rieden Nein sagen. Durchaus, wenn man gefragt wird für etwas. Da ist ja kein Zwang und da ist kein Druck. Es hat so jemand so formuliert. Jemand hat gesagt, es ist viel stressfreier. Viel stressfreier. Gott zu gefallen. Als das Gefühl, man muss alle Menschen zufriedenstellen. Du wirst nie, nicht einmal deinen eigenen Partner, immer zufriedenstellen können. Geht nicht. Habt ihr immer noch so, Galater, Paulus, ich finde das eine fabelhafte Stelle, habt ihr immer noch den Eindruck, dass ich, sagt der Apostel, dass ich da bin, um Menschen zufriedenzustellen, gefallen möchte? Wenn das meine Situation wäre, wenn ich mich nach dem Urteil von den Menschen richten würde, sagt er, bin ich kein Diener Christi mehr. Das ist ziemlich radikal. Und ich finde es klar. Und wir kommen zum letzten Punkt. Und das ist vermutlich der wichtigste in dieser Story. Wenn du sagst, ja, alles andere, das betrifft mich nicht so, das betrifft dich ganz sicher. Leute, eine unversöhnliche Einstellung ist eine Katastrophe. Du wirst, ich sage das sachte und vorsichtig, aber wenn du an einer unversöhnlichen Einstellung festhaltest, wirst du einen hohen Preis zahlen dafür. Irgendwann. Die Herodias ignoriert die Konsequenzen von ihrem Verhalten. Sie ist total unversöhnlich. Sie ist rachesüchtig. Konsequenzen von dem hat sie nicht bedacht. Sie hat ihre Begehrlichkeiten so lange genährt, bis ihre erste Ehe in Bruch gegangen ist. Und das hat aber nicht gelangt. Ihren Groll hat sie weitergefüttert. Und sie war bereit, ohne Skrupel, das Leben von einem Menschen zu opfern, um ihr Bedürfnis zu befriedigen. Manipulativ, machthungrig und berechnend. Das ist eine virulente Kombination. Und sie hat das Leben von dieser Frau ruiniert. Also, Endaussage wohl dem, der von der Herodias etwas lehrt. Take your pick. Letzter Vers aus der Sprüche. Jemand, der närrisch ist, lässt seinem Zorn und seiner Unversöhnlichkeit einfach freien Lauf. Ein Weise kommt zum Schluss, das ist schädlich. Das ist nicht christlich. Ein Christ hat ein Betriebssystem. Das christliche Betriebssystem, das läuft mit einer Software. Und die Software heisst Vergebung. Ein Narr lässt seine Emotionen einfach freien Lauf. Der Weise sagt, mein Betriebssystem funktioniert nur über Vergebung. Darf ich es so formulieren? Wenn du dazu nicht bereit bist, bitte exportier deinen Glauben nicht. Du bist nicht mehr glaubwürdig. So schwierig, dass das mag sein, wir haben keine Option. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Hey Jesus, das war eine unappetitliche Reihe. Darum haben wir sie kurz machen. Aber ich will dir vertrauen, dass du das ein oder andere aus dem Leben von diesen drei Frauen könntest gebrauchen, auch für uns Männer. Ich will dir danken, dass in deinem Buch auch die Geschichten und die Ereignisse drin sind, wo Menschen sicher ausgelassen hätten. Dass du schonungslos und ohne Rückhalt die düstere Seite aufdeckst und Konsequenzen aufzeigst, wo es ein Fehlverhalten haben kann. Dass du dann aber mit grosser Barmherzigkeit einem jedem von uns, Menschen damals sowohl wie heute, gern vergisst. Grosse Barmherzigkeit zeigst, wenn wir nur kommen, wenn wir nur dazustehen. Danke für deine Hilfe, danke für deine Nachsicht und danke, dass du uns dort warnst, wo das ein oder andere von uns das dringend nötig hat. Ich zähle mich zu denen. Ich brauche deine Warnung. Und so danken wir dir, dass du jetzt uns entlässt in einer Woche, wo wir um dein Segen, um deine Führung und um deine Mahnung bitten, dort, wo wir allenfalls auf falschem Kurs uns bewegen. Wir danken dir für das, wir danken dir für den Gottesdienst und bitten dich um dein Segen in die neue Woche hier. Amen. Darfst du noch mal Platz nehmen?
Danke für das schöne Lied. Danke, dass ihr euch immer so viel Mühe gebt. So cool. Noch eine kleine Randnotiz wegen Unversöhnlichkeit. Ich finde es noch wichtig, dass man dort daran denkt, dass je länger man wartet mit dem, habe ich das Gefühl, je schlimmer wird es. Also es ist nicht etwas, das immer gleich bleibt. Sondern wenn du das Problem oder das aufschiebst oder irgendwo hast, habe ich das Gefühl, das wird immer grösser, das frisst. Das ist lebendig, das ist nicht etwas, das gleich bleibt, das frisst dich auf. Und je länger du wartest, je schlimmer wird es. Also wenn du so etwas hast in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, du das so rasch wie möglich aus der Welt schaffen und du wirst sehen, es geht dir eine riesen Last ab. Ich das noch als Randnotiz. Und das Zweite, was ich euch noch sagen ist, oder auf Mut machen, ist, dünnt das festnageln. Also geht heim, reflektiert das und mach in deiner Praxis ein Beispiel, hey, wo habe ich mich nicht so im Griff, wo? Ich bin sicher, jeder von euch hat das irgendwo und tu das festnageln und vielleicht auch noch mit dem Partner besprechen, weil vielleicht hast du das in der Beziehung irgendwo auch und du lernst den Partner jedes Mal neu kennen, weil er versteht vielleicht etwas ganz anderes als du selber. Und das hilft in einer Partnerschaft extrem, wenn dein Partner oder dein Freund oder wer auch immer, auch dein Sparring-Partner, dir dort auch noch einen Input geben kann oder mal sagen, du, ich finde, du bist zum Beispiel in dieser Situation vielleicht nicht so, hast dich nicht so im Griff. Und ich kann dich am Harry nur anschliessen, also wenn es einem jemand näher sagt, es trifft einem schon, aber es hilft einem eben auch. Und haben den Mut und machen das. Puh. Und jetzt wollte ich eigentlich, dass wir, oder ich wollte euch herzlich einladen. Ich weiss, es war ein bisschen eine harte Message gewesen, aber das braucht es manchmal. Aber geht noch rauf, habt Fun, habt einen schönen Sonntag miteinander und einen guten Start in die Woche. Und wünsche ich euch allen schön, dass ihr da gewesen.